Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte.
Willkommen bei Amnesty informiert. Ich habe heute ein bisschen eine andere Sendung als sonst. Ungarn hat gerade den Viktor Orban abgewählt und die USA haben Trump als Präsidenten. Es geht heute ein bisschen um Autoritarismus. Wir hören in der Sendung zwei Amnesty-Aktivisten aus diesen Ländern, die uns erzählen, wie Autoritarismus funktioniert. Kurz, nachdem ich jetzt ein bisschen ungewöhnlich angefangen habe, ich fange mit meinem normalen Anfang an. Mein Name ist Sarah Walter. Ich bin ehrenamtliche Aktivistin bei der Amnesty-Gruppe in Linz und wir machen einmal im Monat diese Radiosendung, wo wir versuchen, über aktuelle Menschenrechtsthemen zu informieren. Normalerweise habe ich ein Thema, rede darüber, mache ein bisschen Musik, vielleicht habe ich ein Interview oder sonst irgendwas dazu, was mehr bringt und dann haben wir noch unsere Blöcke Aktuelles und aktuelle Veranstaltungen und ähnliches. Diesmal mache ich es ein bisschen anders, weil ich das Glück habe, Mitschnitte zu haben von zwei Amnesty-Aktivisten aus Ungarn und den USA, die jeweils eine kurze 10-15-minütige Rede gehalten haben bei einem Essen, das Amnesty Österreich für Spenderinnen veranstaltet hat. Wir hatten diese zwei Reden ganz ähnlich vorher eine Woche auf unserer Mitgliederversammlung gehört, wo sie das allen unseren Amnesty-Mitgliedern, die auf die Mitgliederversammlung gekommen sind, Amnesty Österreich ist ein Verein, wir haben Mitgliederversammlungen, wo die beiden das ganz ähnlich erzählt haben. Die beiden Herren sind, ein Herr und eine Dame. Also das ist der David Wick von Amnesty Ungarn und die Tara Demont von Amnesty USA. Und wir konnten das auf der Mitgliederversammlung leider nicht mitschneiden, aber da sie das sehr ähnlich gehalten haben bei dem Diner, werde ich jetzt diese Reden von diesem Dinner halten. Diner. Also nicht wundern, wenn es ums Essen geht oder wenn sie Witze übers Essen machen. Der David macht einmal ein paar Witze übers Essen. Was ich bei dieser Gelegenheit mal erwähnen wollte, nachdem es um Spenden geht und wir das Essen für Spenderinnen und Spender veranstaltet haben, Amnesty Österreich finanziert sich ausschließlich über private Spenden und Mitgliedsbeiträge. Wir nehmen kein Geld vom Staat, gab es ja in der letzten Zeit ein paar lustige Anschuldungen, oder von irgendwelchen Firmen oder auch nicht von anderen Staaten. Also wir finanzieren uns über Spenden und wir würden uns natürlich freuen, wenn auch ihr spendet. Wir in Linz veranstalten zum Beispiel zweimal im Jahr einen Bücherflohmarkt, wo wir Bücher verkaufen, die wir vorher gespendet bekommen und das Geld fließt natürlich auch an Amnesty. Ja, also entgegen des sonstigen Sendeformats sende ich jetzt eine ganze Stunde Text am Stück oder fast eine ganze Stunde, ohne Musikpausen, weil sonst geht es sich nicht aus. Die beiden Reden sind wirklich interessant und ich möchte sie auch inhaltlich nicht kürzen. Ich habe versucht, es ist mir nicht wirklich gelungen. Allerdings werde ich zuerst auch für ein paar Minuten die Theresa Hatzl von Amnesty Österreich zu Wort kommen lassen, die das Thema, finde ich, schön eingeführt hat. Die Reden von David Wick und Tara Dumont sind auf Englisch, aber vorher würde eben Theresa Hatzl kurz was reden und das wird sie auf Deutsch sagen. Am Schluss der Sendung habe ich trotzdem noch einen von unseren Blöcken, nämlich Susanna hat uns ein paar literarische Stücke eingesprochen, die ich ganz hübsch finde. Und die sende ich zum Schluss auch. Ja. Also, wie gesagt, jetzt kommen viele Worte ohne große Unterbrechung. Zuerst Theresa Hatzl von Amnesty Österreich, die eben bei diesem Charity-Dinner darüber spricht, wie Demokratien zu autoritären Systemen umgebaut werden.
Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf, weil das Thema unseres Charity-Dinners, gemeinsam Menschenrechte schützen, ist nicht nur drängender denn je, sondern hat, so glaube ich zumindest, für jede und jeden von uns sicherlich auch einen sehr hohen persönlichen Stellenwert. Gemeinsam Menschenrechte schützen klingt irgendwie selbstverständlich und wie ein Selbstläufer, doch genau das ist ein Irrtum. Menschenrechte sind nicht selbstverständlich und müssen jeden Tag aufs Neue behauptet werden. Sie sind auch nicht immun gegen Rückschritte, selbst in den Ländern, die wir lange Zeit als stabile Demokratien betrachtet haben. Auf Letzteres werden sicherlich auch meine beiden Kolleginnen David und Tara näher eingehen. Gleichzeitig sind diese Entwicklungen leider auch kein Einzelfall, sondern Teil eines größeren Umbruchs. Denn laut dem WIDEM-Bericht aus 2026 leben aktuell nur noch 7% der Weltbevölkerung, das sind rund 600 Millionen Menschen, in liberalen Demokratien. also Staaten, in denen die Anforderungen an eine echte Wahldemokratie erfüllt sind, in denen es eine Gewaltentrennung gibt und Grund- und Menschenrechte gewahrt werden. Wie kommt es nun dazu, dass die Anzahl der Menschen, die in liberalen Demokratien leben, so abnimmt? Politikwissenschaftlerinnen sehen hier ein Muster. Und Ian Bessin zieht beispielsweise den Vergleich mit einem trojanischen Pferd. Denn laut ihm stirbt die Demokratie nicht mit einer lauten Explosion oder mit Panzern, die über den Stadtplatz rollen, sondern Demokratien sterben, indem ihre Anführer diese autoritären Bewegungen durch Wahlen an die Macht kommen und das System vor innen zerstören. Wie in einem trojanischen Pferd. Und diese Machthaber, und Großteil sind es Männer, gehen oftmals nach demselben Drehbuch vor, dem autoritären Playbook. Eine Anleitung, wie man liberale Demokratien Schritt für Schritt zurückbauen kann. Und das geschieht oftmals in 7 Schritten. In Österreich scheint es, als hätten wir noch mehr Glück gehabt. Ende Februar 2025 konnte man ein lautes Durchatmen hören, auch bei mir persönlich, als bekannt wurde, dass ÖVP, SPÖ und NEOS sich nun doch auf ein Regierungsprogramm einigen konnten. Wir waren knapp vorbei an einer FPÖ-geführten Bundesregierung geschrammt, knapp vorbei an einem System wie unter Orban. Also große Erleichterung. Ist jetzt also alles wieder gut? Ich denke nicht, im Gegenteil. Ich bin der Meinung, dass wir uns ein Business as usual, ein weiter wie gewohnt, nicht leisten können, auch nicht in Österreich. Denn die Erosion der Menschenrechte geschieht hierzulande still und leise. Sie geschieht in kleinen Schritten, in Verschiebungen, in Handlungen. Und genau darüber möchte ich heute näher mit Ihnen sprechen. Darüber, wo die Erosion beginnt, wen sie trifft und warum gerade wir hier in diesem Raum eine entscheidende Rolle dabei spielen, diese hinanzuhalten. Und dafür möchte ich 3 Beobachtungen mit Ihnen teilen. Erstens, in Österreich erleben wir seit längerem eine Diskursverschiebung. Aussagen, die vor einigen Jahren in der Mitte der Gesellschaft noch verböhnt waren, wurden von einem Tag auf den anderen salonfähig. Das zeigt sich insbesondere bei dem Thema Migration und Fluchtbewegungen, wo rassistische Narrative allgegenwärtig geworden sind und es den Anschein hat, als würden sich die politischen Parteien einen Wettbewerb der Grauslichkeiten liefern. Begriffe, die die Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte zum Inhalt haben, sind alltagstauglich geworden. Politikerinnen zeichnen ein Bild, das von jenen Menschen, die bei uns Schutz suchen, eine Gefahr für uns ausgeht. Und viele Medien greifen diese Narrative unreflektiert auf und wiederholen sie, ohne in einen entsprechenden Kontext zu geben. Auch eine Studie aus 2024 belegte, dass es in den Medien beim Thema Flucht und Migration mehr Raum für die negative Perspektive gibt als für positive Argumente. Und das führt zwangsläufig dazu, dass sich negative Bilder und Stereotype festigen können und normalisieren. So hat sich der politische und öffentliche Diskurs weiter polarisiert und wir uns an diese Narrative gewöhnt. Um ein Beispiel zu nennen. Der Stopp der Familienzusammenführung für geflüchtete Menschen. Dieser hat zur Folge, dass Familien, Partnerinnen, Eltern und ihre Kinder über Jahre hinweg nun getrennt sein werden. Eine traumatisierende Erfahrung, Jahre hinweg in ständiger Sorge um seine Liebsten leben zu müssen, ohne sie in die Arme schließen zu können. Doch die österreichische Bundesregierung spricht von Überschreiten der Kapazitätsgrenzen, von einer Überlastung des Schulsystems und sogar von einer Gefährdung des sozialen Friedens in Österreich. Formulierungen, die Chaos und Gefahr suggerieren. Der große Aufschrei aus der Mitte unserer Gesellschaft blieb aus. Das Gesetz wurde erst vor ein paar Wochen beschlossen. Ein Grund war sicherlich auch, dass die Narrative sich normalisiert haben. Und es hat aber ganz reale Auswirkungen für die betroffenen Menschen. Was mich auch zu meiner zweiten Beobachtung bringt. Auch in Österreich werden Menschenrechte und Institutionen offen angegriffen und sogar aktiv untergraben. Erst letztes Jahr führte Österreich als erster EU-Mitgliedstaat Abschiebungen von Personen nach Afghanistan und Syrien durch. 2 Länder, die jahrelangen Kriegen zerstört sind, wo es kein funktionierendes Justizsystem gibt, keine funktionierende zivile Infrastruktur und wo den Menschen nach wie vor Gefahr für ihr Leben und ihre persönliche Sicherheit drohen. Damit hat Österreich einen wesentlichen Grundsatz des Menschenrechtsschutzes verletzt, nämlich, dass ein Mensch keinesfalls und ganz unabhängig seines Hintergrunds in ein Land zurückgebracht werden darf, in dem für ihn Folter oder unmenschliche Behandlung oder andere schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Selbst die Vereinten Nationen wurden in dem konkreten syrischen Fall aktiv und forderten von der Bundesregierung auf, Nachforschungen zum Verbleib dieses syrischen Mannes anzustellen. Doch der Innenminister nannte den Appell des UN-Komitees schlicht weltfremd und sah Österreichs Pflichten in diesem Zusammenhang erfüllt. Damit hat Österreich wissentlich gegen seine völkerrechtlichen Verpflichtungen verstoßen. Doch dieses Infragestellen von internationalen Menschenrechtsverpflichtungen muss nicht immer so offensichtlich sein. Es kann auch subtil geschehen. Es beginnt dann mit Aussagen oder Relativierungen wie: Sind diese Institutionen noch zeitgemäß? Ein Beispiel dafür: Im Juni 2025 unterstützte Bundeskanzler Stocker einen offenen Brief, in dem mehrere Staaten den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angriffen. In dem Schreiben wurde beanstandet, dass der Gerichtshof mit seiner Rechtsprechung über die ursprüngliche Intention der Staaten hinausgeht. Dass Österreich allerdings einer der Staaten war, der den Gerichtshof mit ins Leben gerufen hat und sich selbst dazu verpflichtet hat, die Rechtsprechung dieses unabhängigen Gerichts zu achten, wird ausgeklammert. Ebenso wie die Tatsache, dass Menschenrechte sich immer weiterentwickeln und an die gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen. Wenn dem nicht so wäre, würde es nach wie vor keine Ehe für alle geben. Was ich damit sagen möchte: Es sind nicht immer Aussagen wie jene des ehemaligen Innenministers Kickl, der im Jahr 2019 sagte, das Recht muss Politik folgen, nicht Politik dem Recht. Es sind oftmals auch subtile Aussagen von Parteien, die sich in der Mitte der Gesellschaft verorten. Aber indirekt oder direkt Aussagen von rechten oder autoritären Parteien wiederholen und damit wesentliche Menschenrechte und Institutionen angreifen und untergraben. Stephen Levitsky und Daniel Ziblatt sprechen in ihrem Buch Tyranny of the Minority, in diesem Zusammenhang von semi-loyalen Demokratinnen. Also Personen, die in ihrer Ambiguität und ihrem Streben nach Machterhalt oftmals als ein Möglicher von autoritären Regimen fungieren. Damit komme ich auch zu meiner dritten Beobachtung. Die österreichische Zivilgesellschaft kommt zusehends unter Druck. Die FPÖ-Kampagne gegen NGOs, wo salopp formuliert die Streichung der öffentlichen Förderungen gefordert wird, ist nur ein Beispiel dafür. Besorgniserregend aus meiner Sicht ist, dass die österreichische Bundesregierung darauf reagiert hat, indem sie eine eigene Taskforce ins Leben gerufen hat. Eine Taskforce, die die Treffsicherheit und Wirkung von Fördermitteln erhöhen soll. Oder beispielsweise, dass die aktuelle Familienministerin veranlasst hat, dass ZARA, eine NGO, die wichtige Arbeit im Bereich Antidiskriminierung und Antirassismus leistet, ihre Förderung verliert. Gleichzeitig greifen aktive Politikerinnen immer öfters gezielt NGOs in ihre unabhängige Arbeit an. Ein Beispiel dafür ist die Klimabewegung und die Aktivistinnen der letzten Generation, die von PolitikerInnen in Österreich als Klimaterroristinnen bezeichnet wurden und gegen sie härtere Strafen gefordert wurde. Aber auch wir bei Amnesty International Österreich erleben das immer öfters. Wir werden angegriffen, weil wir Versäumnisse und Missstände benennen, die für die Politik unangenehm sind. Um nur zwei Beispiele zu nennen: unser Bericht, der einen Genozid an den PalästinenserInnen feststellte, oder auch im Rahmen unseres Jahresberichts, der Veröffentlichung dieser Woche, wo wir von PolitikerInnen angegriffen wurden, weil wir fordern, dass die Menschenrechte für alle Menschen gelten. Wenn wir also abschließend diese drei Beobachtungen zusammenführen, die Diskursverschiebung, den Angriff auf internationale Institutionen und den Menschenrechtsschutz und den erhöhten Druck auf die Zivilgesellschaft in Österreich, dann erkennen wir ein klares Bild. Die Erosion der Menschenrechte ist real und sie ist im Gange. Sie zeigt sich nicht in einem großen Bruch, sondern in kleinen Verschiebungen, mit Gesetzen und Entscheidungen, die einzeln betrachten, vielleicht sogar harmlos wirken können. Aber auf größerer Ebene gesehen zeigen sich auch Trends in Richtung autoritäres Playbook. Schritt 1, unabhängige Institutionen werden angegriffen und politisiert. Schritt 2, andere Meinungen werden unterdrückt. Schritt 3, vulnerable Communities und die Zivilgesellschaft allgemein wird angegriffen. Aber ich denke, und das ist entscheidend, diese Entwicklung ist umkehrbar. Wir stehen jetzt auch an einem Punkt, an dem wir handeln und die weitere Richtung mitbestimmen können. Deshalb ist es so wichtig, dass wir genauer hinsehen. Denn dort, wo die Menschenrechte als selbstverständlich und ohnehin gesichert erachtet werden, besteht die Gefahr, dass sie still und heimlich ausgehöhlt werden. Daher müssen wir weiterhin laut und mutig sein und menschenrechtliche Missstände und Verfehlungen beim Namen nennen. Wie tun wir das bei Amnesty International Österreich? Wir tun dies, indem wir fundierte und mutige Recherchearbeit machen und diese als Basis unserer Arbeit nehmen. Wie beispielsweise mit unserem jüngsten Bericht, in dem wir zu den Einschränkungen der Solidarität mit Palästinenserinnen in Österreich recherchiert haben. Wir tun dies aber auch, indem wir unsere Kampagnenarbeit und Aktivismus stärken, wie beispielsweise durch Prozessbeobachtung oder Versammlungsbeobachtungen. Wir tun dies, indem wir uns solidarisch zeigen mit unseren Kolleginnen in der Zivilgesellschaft, bei Amnesty International, wenn diese angegriffen werden oder Förderungen gestrichen werden. Wir tun es aber auch, indem wir unsere Menschenrechtsbildung stärken und ausbauen. Denn nur wenn wir unsere Rechte kennen, können wir auch dafür einstehen. Vor allem aber müssen wir uns austauschen und die Menschen ins Gespräch kommen. Und genau deshalb ist dieser Abend so wichtig. Denn Sie und wir alle hier im Raum sind Teil der Antwort. Durch Ihre Unterstützung, Ihr Engagement, Ihre Bereitschaft ist es uns als Organisation möglich, dass wir laut und mutig auf diese Entwicklungen reagieren können. Denn unsere Richtschnur sind immer die Menschenrechte und das Völkerrecht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das war Theresa Hatzl von Amnesty International Österreich. Zur Erinnerung, heute ist eine etwas andere Sendung, weil ich das Glück habe, dass ich vor 2 Wochen David Wick von Amnesty Ungarn und Tara de Mont von Amnesty USA zu treffen. Das Glück hatte der Fall, wurscht. Sie haben ein paar Tage später eine Rede bei einem Essen für Spenderinnen und Spender von Amnesty Österreich gehalten. Und diese Reden spiele ich euch heute vor. Sie haben auf unserer Mitgliederversammlung fast dieselben Reden gehalten. Der Anfang war noch Deutsch. Theresa hat auf Deutsch gesprochen, aber David und Tara werden Englisch sprechen. Und es tut mir leid, wenn das einige nicht verstehen. Wir machen jetzt gleich weiter mit Davids Rede. Er ist von Amnesty Ungarn und ist logischerweise gerade ziemlich erleichtert und gibt ein bisschen Einblick in die letzten Jahre in Ungarn.
Ja, danke euch. Das ist auch wirklich eine Ehre, hier bei euch als Gast reden zu dürfen über Ungarn. It will be in English and I feel like it's in itself a human rights violation to give you more information about rights violations in Hungary before your main course. But I will try to do my best. I want to tell you a story of me standing in the biggest bridge of Budapest just 1 year ago. I don't know who of you has been to Budapest. Can you raise your hand? Okay, all right. So you know we have a beautiful Danube landscape with a beautiful white bridge that's called the Elizabeth Bridge. That can host around 50,000 people. And I was standing there, but I just saw a lot of cars. I saw people passing, I saw buses. It was a day when 1 year ago, our parliament in Hungary passed legislation that banned Budapest Pride and other marches that would be about LGBT rights. We did a lot of litigation, and it turned out that even if I, as a gay person, would want to speak on any demonstration, not the Pride, but any demonstration, that would be considered as illegal because a gay person portrays and propagates homosexuality if they speak on any demonstration publicly, and this may be harmful to children, according to the lawmaking and the police and the authorities in Hungary. Now, what happened later on that very same bridge was 350,000 people marching through, including a lot of people from Amnesty Austria, actually, within that 350,000. I was walking there with Shora and a group of others just last June. And I think it was a very important sign for what we actually, and I can say, celebrated the weekend before, because in my view, this moment was the beginning of the end of the Orbán regime. Not because it was about LGBT rights, but because it was a time when 350,000 people went on the street and said, even if you ban it, even if you change the constitution to ban it, even if the police says it's illegal, we will go there nevertheless. And this group of people managed to show that actually the police is not going to forcefully stop such people power out on the street. So they became much more brave, much more outspoken, and many things followed from this moment at Pride until election day that actually contributed to this massive change of the vibe in Hungary. But obviously this was not the only rights violation that we had to face over the last 16 years. I want to share a few lessons I learned over this time, because I think we tend to think very often that authoritarianism is an Eastern European problem. We always hear about Hungary, we always hear about Slovakia, Poland, Bulgaria, and yes, Hungary did export these ideas to Poland, Slovakia, Bulgaria, and many other places as well. But Hungary is also spending money to support far-right-wing parties in Western Europe, also in France, also in Spain. There are ideas fleeing from Hungary to Western Europe as well. So I think it's not, certainly not an Eastern European and not even a European problem, as we heard from Tara and the colleagues before. The first thing I learned over this time is that when it goes south, it can go very quickly, very bad. So I think I have to be very self-reflective because I was not prepared as a lawyer that the legal system of my country can be changed so quickly. I thought we are a member of the EU, so that's going to protect in us in one way or another in terms of Rechtsstaatlichkeit and rule of law and other principles, but actually it didn't. So I thought that one lesson is to prepare to the worst. But it also gives another problem, actually, because if you prepare for the worst, you become very paranoid. You become, everything becomes a burden. It becomes so hard to push back because this chilling effect comes on your mind. That's actually what authoritarian governments want, that you do not feel that you are powerful enough to change them. So that you are in this power, in this moment, we were before the Pride, that we cannot go out to the streets because the police is going to intervene, right? So that's what they are trying to achieve, and we need to push back on that, really. And to pay attention on early warning signs, because this Pride ban was not coming out from nowhere. I personally didn't pay enough attention when Orban already in 2014 said that actually there are good gays and bad gays. The good gays, they can love whoever they want. They just don't go out in public. They don't show, they don't hold hands in public. They don't organize demonstrations. And there are the bad gays, obviously, who go out to the streets and do these problems for everyone. We were just not paying enough attention to these early warning signs. And then it was followed by a statement of the Speaker of the Parliament of Hungary in 2019, who said the following statement in 2019. A normal homosexual person knows that he or she is not equal to others. And I'm like, what? So when you hear statements like this for a chief politician, I think it's very important to pay attention, because right after comes a legislation that bans legal gender recognition for trans people, probably a law that affects a couple of hundreds of people only in the country, but for them it is really terrible. And as Tara said, it's not an attack against the majority of the population, it is an attack against the marginalized within an already marginalized and very weakly represented group, transgender people. That's where it started. And then there was a ban on adoption rights for same-sex couples, and then there was a ban on marriage, and then there was a ban on portraying LGBTQI content in schools entirely. Then there was a regulation to wrap books in a foil so that they cannot be shown to minors in bookstores. And then there was censorship on films, taking out of same-sex couples from films that they cannot be shown on TV. So this is what was followed with the Pride ban. We were just not paying enough attention when it, I think, all started. And same if I zoom out a little bit from this issue on LGBTI issues, there is a much broader question on shrinking civic space. And that was also not happening from one day to another. Yes, it had a series of legislative acts, foreign agent laws, laws targeting financial support to organizations, laws putting extra administrative burden on laws, but there were also attacks on people. And I think you all live very close to Hungary, and I think even for me, it was very hard to imagine that these things can happen there, that you would call a plumber to the office, and then they say, oh, it's amnesty? We don't really want to be associated with an organization like that because of the government saying that. These levels of chilling effect in people's minds really having an everyday impact in the relationships, but also waking up on one day seeing all of your colleagues blacklisted in a weekly magazine in print saying that you are mercenaries of George Soros, you are a soldier of a global intervention into the national security of Hungary, being called as terrorist in your own country. I myself was defamed and attacked with more than 2,200 defamation articles in 2024 trying to connect me with a corruption case, which I obviously had nothing to do with. They tried to portray me as a convicted criminal in front page of the national government-wide newspaper. So this is how far this can go, the playbook that both Teresa and Tara had shown us. And of course, it's not just LGBT, the marginalized group. It's not just shrinking civic space, but if we move out, there is really a clear playbook where everyone is an enemy. There is no coincidence that these attacks start with attacks on the judiciary. It's not a coincidence that these attacks continue with attacks on independent media and independent academia, as well as actually anyone who may have power to control the central government, right? And then it also is linked together with a narrative or a culture of war, so to say, when there is a division of society to us, against whom we need to be protected, and the we who belong to the nation. If you disagree, you don't belong to the nation. And why is that? Because you have another opinion. And if I just say as a politician that you belong to another group, I don't need to argue with what you are saying. I just need to say that you don't belong to us, right? So I don't need to take care of your the substance of the argument. But there is hope, I think, in this place, which this demonstration showed already back from 2017, where the first anti-civil society laws were passed in Hungary. Those of you who were in Budapest, you know that this is our hero square, where more than 10,000 people gathered and formed a heart, a civic or civic society heart, so to say, on Heroes Square, which I think underlines how important it is to work in coalitions and try to change the narrative around these abuses. When they say we are foreign agents, we say this is what we give to the Hungarian society, love and support. And we're not talking about who we are talking about the several hundreds of thousands of people who benefit from our research, from our campaigns, from our litigation, from our human rights education, and so on and so forth in the country and also globally. Now, I learned a lot about myself in this journey, actually, and I already was a little bit self-critical before on how I lacked imagination in understanding how this, how bad this could be. I'm coming from a family which is of Jewish background, and we come from a Holocaust survival background, which is imposing a lot of fear and stress and anger when I hear statements from leaders of the country where I live in targeting a group in a society. Obviously, all of us would feel that way, but this is also that very personal trauma that is coming out to the surface when we hear statements like this. How do you navigate fear? How do you turn this fear and anger into powerful action? That I think is a very important question for all of us. And one way to do that is through solidarity and support that we received from others, not just from within Hungary, but also from Austria and globally from the Amnesty movement. I remember when I was with Teresa in the Foreign Affairs Ministry here in Vienna, when we were advocating together that Austria, it's a very nerdy legal thing, joins a court case that targets the 2021 so-called propaganda law against which we already demonstrated in front of the parliament in Budapest, but there needed to be legal action against it. I remember walking together with Shora at the Pride, and also I remember when I handed over more than 120,000 signatures to the police chief in Budapest so that they are protecting Pride going forward. Last year, there were thousands of signatures from Austria in that box that I could hand over to the police chief. So that solidarity really, really mattered there. Many of you were, I think, also relieved when you heard the election victory of Péter Magyar just 2 weeks ago. And this is a picture of many Hungarians celebrating on election night. There was a sudden outbreak of a party, not just in Budapest, but many other major cities as well, something that I haven't seen in my life. So I was, again, lacking imagination in understanding how people could react. But that was the moment when Prime Minister Orbán was giving a speech of accepting defeat and saying that that he lost the elections. And this spontaneous number of people just going out celebrating on the streets showed me how much energy and power there is in this society actually to resist. Were we able to channel this in for human rights work? I think Pride showed that yes, it was already there, but of course it needed political action to channel it into political change. Many believe that the new government in Hungary is going to change everything from one day to another. But actually, the past 16 years has also been Hungary, as is going to be the next 4 or 8 years. We have institutions that are occupied by loyalists of the previous prime minister and political groups. We have a media landscape that is distorted to an extent that over 500 media outlets belong to a single conglomerate linked to the previous government. We have a prosecutor's office that is led by a political appointee and cemented in for almost 12 years now, for the coming 12 years, that is not starting new cases of accountability. So it's a very complex and serious situation. And my point here is that we need to continue this work to make sure that Hungary is actually finding the way back to the protection of human rights. There are promising signs, though. The new government made sure that they want to want Hungary to rejoin the International Criminal Court that Orbán decided to exit last year. I think it's very important that Hungary is becoming a part of that. We already saw that Hungary is not anymore blocking joint EU action towards Ukraine, which I think is also very important and is a relief. But whether the new government in Hungary will change all the laws I just listed, the Pride ban, the ban on legal gender recognition for trans, the ban on marriage equality, ban on civil society, it's a series of legislation and many others that I think is a question for the future. And we need to be there, and we will be there to push for that and make sure that Hungary finds the way back to the protection of human rights and also becomes an example of how you can rebuild that system and how you can be an example of not shrinking civic space, but actually an enabling environment for our work. So my point is really to underline how important international solidarity and how important your support was in us getting to that point. But the work, unfortunately, starts now. I thought that it's going to be hard until April 12th, but my personal feeling and experience now is that we just started to have even more work than before April 12th. And I'm very glad that you are coming with us on that journey. Thank you very much. And enjoy your main course.
So, das war David Wick von Amnesty Ungarn. Die Tonqualität war leider nicht wahnsinnig gut, aber er hat bei einem Essen für Spenderinnen und Spender etwas über Ungarn erzählt. Und jetzt lasse ich Tara Demont von Amnesty USA zu Wort kommen. Sie spricht über die aktuelle Arbeit von Amnesty USA unter Trump. Sehr interessant.
Thank you, and I'm sorry my German is so poor that you'll have to listen to this in English. But if you want to speak Spanish or French afterwards, I'm your woman. So thank you so much for having me. I am really glad to have you the opportunity to tell you more about what we're facing in the United States and how we are facing it and how we're fighting back. But also thank you for being here and helping us hold the line on human rights in the United States and around the world. So as you just said, I've been with Amnesty for 22 years now, and I currently lead our work in the United States to combat rising authoritarian practices. This work is relatively new for us in the US section. We, like many, had taken for granted that there were certain lines that would not be crossed, institutions that would hold, and checks and balances that would prevent the human rights crisis we're seeing, and that for some reason, this couldn't possibly happen to us. But as you know, the checks and balances are wavering, institutions meant to protect our rights are eroding, and we have to abandon the fantasy that there are any lines that this government will not cross. What we've seen under the second Trump administration is an alignment of anti-right actors who come with very different agendas and very different final goals, but who are aligned together to push a seismic shift in US and global politics at the expense of human rights, of multilateralism, and of democracy itself. This anti-rights agenda is supported by a minority, and it's really important. It's a very small minority, but it is very well-funded. And it is aided massively by the rise of billionaires who are seeking to get richer at any cost, and by the proliferation of tools and social media and AI that help spread fear and distrust and anger. Unfortunately, this agenda is not just an American agenda, it is a global agenda, and these actors are connected across countries to that end. The anti-rights agenda is useful for President Trump because it got him elected. And President Trump is useful for anti-rights actors because through his power, they can reshape the United States and seek to reshape the world. We are not exceptional or original in this massive backslide of rights. This authoritarian playbook is a series of attacks that Amnesty has seen over and over and over again, from Russia to Turkey to Hungary to Poland to the United States. You will see it blossoming in your own far right. So what does this look like for us in the United States? I often start with an apology because you see so much of us in the news, and I am sorry that you see so much of us in the news, but you are unfortunately not seeing all of it. Earlier this year, we published research identifying what we've called the alarm bells of authoritarian practices, tools that ultimately seek to silence opposition and scapegoat populations to divide the nation and build popular support for far-right power. These tools happen at first slowly, chipping away over human rights protections and institutions within the United States, building an anti-immigrant narrative over decades, dividing people. And then they escalated to the crisis we have today under the second Trump administration. I want to emphasize that this did not happen overnight and that Donald Trump is not the cause, he is the symptom. I'll highlight a few examples. The first alarm bell we've documented is targeting freedom of the press and access to information. The far right has sown distrust in news and media that does not support their agenda for years, and President Trump has capitalized on this. Under President Trump, the government has launched investigations into media companies who have portrayed the president in ways he doesn't like. They've threatened to shut down a media company who had a comedian tell a joke that the president didn't like, and it wasn't even about the president. The government has launched investigations, and Congress has aided them. The Congress is run by a supermajority in Republicans, although we have elections coming up this November, and they've defunded public media. Multiple journalists have been arrested for covering protests on immigration raids, and at least one journalist who himself was an immigrant was taken by ICE, imprisoned for over 100 days, and then expelled out of any legal proceeding. And this was done because of his reporting on ICE actions in his state. The president is targeting political opponents and critics, which is another alarm bell. Not only does he threaten people publicly and suggest his followers cause them harm, and this is a very real threat in a country that has the most number of guns per person than any other country in the world, but he also has turned the Justice Department into his own personal vendetta machine. They have prosecuted political opponents or any critics who speak against them. This has included Democratic and Republican lawmakers, judges and attorneys, journalists, universities, and NGOs. The president and his administration have used multiple arms of the government to threaten and make the cost of opposition higher. Targeting universities and civil society is another alarm bell. They've threatened to withhold education funding from universities unless they cease diversity programs and crack down on student protest. It's deployed ICE and police on campus. It's kidnapped and detained students. They do this because critical thought itself is a threat. Anyone who protests is a threat. So this administration and Congress is also coming after NGOs like us, who speak up. Harassing or threatening organizations are calling for public harm to them. Amnesty itself has been called by Congress to testify about our use of government funding to aid and abet terrorists, by which they mean our work on migrant rights. And because of donors like you, we don't take government funding, so we don't answer to Congress. And so we aren't threatened in that way. But we have had staff followed home by ICE and we've had multiple staff stopped at the border re-entering the United States and detained and questioned. I will be wiping all my devices before I go back to the United States. Not my pictures, I'll put those in the cloud. Have those somehow. As you've seen in the media, the president is using immigration enforcement and military reserve as his own personal army. He's using them to punish and ultimately squash dissent. He's deployed troops and ICE to cities that had large protests against him or that have Democratic politicians who have spoken out against him. And of course, this administration has been relentless and ruthless in their attacks on vulnerable groups, attacking refugee and migrants, scapegoating populations. These are two very common authoritarian tactics. This is built from years of attacks from the right, especially at the local level. And the Trump administration and Congress have launched massive attacks on LGBTQ people, on women, particularly reproductive rights, and on minority groups and diversity initiatives, and most visibly on immigrants. Immigration enforcement is operating like a paramilitary group and has been deployed by the administration in cities and communities across the country. They are often operating outside the law. They are terrorizing neighborhoods. They are disappearing people who look like immigrants, by which they mean who are non-white. They are holding people without charge. They are shipping people to third countries outside of any legal immigration process, some of whom we cannot track. Multiple immigrants have died in ICE detention, and ICE has murdered at least two people who were peacefully protesting their actions. This is a very partial list of what's happening in the United States. And of course, it doesn't even include the actions of this administration outside our own borders, where it has attempted to delegitimize NATO and the United Nations. It has kidnapped and is now holding the former leader of another country. It has threatened to take over multiple other countries. It has murdered at least 163 people in illegal boat strikes, and it has launched multiple military strikes outside of US law and outside of international law. The president has now threatened genocide and nuclear strike. In all these things, it is a constant test for the American public and for the international public. How much will we tolerate? How much anti-immigrant hate will we allow? How much control over women's bodies? How much militarization at home or abroad? How can they continue to shift the line of what is acceptable? We have a leader and a supporting party with a blatant disregard for human rights who's seeking to operate with no check on his power and who is supporting allies and copycats in other countries and learning from those allies and copycats and attacking the very core belief that we have as a human rights community, that human rights belong to everyone, not just the few, and that no one is above the law. The speed and force of these violations and their global proliferation has demanded that we at Amnesty respond quickly, strategically, and with the full force of our movement. It's also demanded that we adapt. So let me tell you now what we've done in response. We've increased our own security and we've trained other organizations how to keep themselves safe. We've partnered with groups and trained our members, activists, and the general public on how to stay safe in protest. And we've aimed to protect their digital privacy. We've shared Know Your Rights trainings for immigrants, and we've shared and equipped our activists to share these trainings in their immigrant communities as well. We have strengthened and we've built coalitions. Much of the work done by civil society and NGOs is in very different silos in the United States, and I suspect that's a common theme. If you work on freedom of the press, you might not work on migrant rights. We are all fighting the same fight. And we must work together or we will fail separately. This doesn't mean that everybody does everything. It means that we coordinate together now. So we see what we're best at and where we're needed and we do that. And we support others doing what they're best at and what's needed. So in addition to the human rights education and security education and building coalitions, we have done what we do best at Amnesty. We are documenting the hell out of what is happening and we have launched massive global campaigning. In addition to our documentation of the rise of authoritarian practices, we've documented the conditions in immigration detention centers where people are facing horrific conditions, in some cases amounting to torture, for which the White House has said that Amnesty has Trump derangement syndrome for documenting these. And we're documenting what is happening where large ICE surges are happening so that we can demand accountability. And we are putting a face to these human rights violations. telling the stories of people who are impacted and helping the public understand why human rights matter, what it means when we don't have human rights, and how we can better protect people. These are people like Mahmoud Khalil, who was a student protester who was taken by ICE and held in immigration detention for over 100 days because of his peaceful protest to the war in Gaza. And in continuing to do what we do best, we have launched massive global campaigns to protect the rights to protest and to dismantle the mass deportation machine in the United States. In our protest campaign, we're working with students across the country to fight back against crackdowns. During the Trump administration, multiple high schools, grade schools, colleges, and universities have cracked down on their own students, disbanding human rights clubs, making protests not illegal but not allowed, so punishing students who protest by suspending them or expelling them or denying them graduation. Remember, there's only one Donald Trump. There's only one Donald Trump. But in many ways, this government relies on other people to do its work. It relies on other actors to carry out this authoritarian crackdown. So we're fighting to ensure that the schools defend their students instead of capitulating to these threats. We've also launched a massive immigration rights campaign aimed at ending the mass deportation machine to pressure our Congress to defund ICE, the Immigration and Customs Enforcement, which is funded at $75 billion every year. $75 billion to commit these mass human rights abuses. And we've learned quickly that the things we're good at, documentation and national campaigning, though they are still critical, are not enough. People have to be ready to fight for human rights abuses when they come to their front door. So we've connected our activists to local resources and to local resistance movements so that they can strengthen and build in their communities the hard line of human rights. We've also helped build mass mobilizations, and we've joined with millions of Americans across the United States and all over the world in massive protests against the actions of this administration. And this is working. At the last mass mobilization protest we had, just like 4 weeks ago, time flies, we had a protest in every continent. Americans protested on every continent. This includes Antarctica. We had huge numbers in every US state, including in deeply conservative states. Every state had huge numbers turning out. More groups than ever, including Amnesty International, came together to make this happen. Over 8 million people were mobilized. That is a 25% increase from the last mass mobilization in the United States. Showing broad rejection of this agenda did send a shockwave to Congress, where multiple right-wing politicians immediately began to walk back their unconditional support of the president and these policies. In the state of Minnesota, which you've probably seen in the news, which is one of the worst ICE surges has happened, despite months of violent attacks by ICE, despite two murders in public, people are protecting their neighbors. Thousands of people, including our members, are following ICE with whistles so that people know ICE is coming. So if you see ICE coming, you blow your whistle so people know that ICE is coming. They're escorting kids safely to school because ICE is going to school and using kids as bait to find their parents. They're delivering food because ICE is pretending to be food aid workers so that when someone comes, they can take people away. And they're building community resilience with events creative like resistance singing or group conversation. These are new ways for us to think about people power as Amnesty. But it's working, and people are still showing up every day for their neighbors, and the administration has not launched another major ICE surge. And this is really important to understand. There are many, many ICE surges that the government has planned. But since this resistance was so strong and so protracted, they have yet to launch a next big push. And we're winning with other elected officials. Mayors and governors have stood up to Trump, and they've refused cooperation. We've worked with two states that have already launched truth and accountability commissions. Officials in one state have brought criminal charges against ICE officials for misconduct because the federal government is not bringing those charges. Our campaigning is working. Students are mobilizing, and multiple campuses have passed resolutions to protect their rights and to ask their schools to work against ICE. Many schools have started to come out and say they will not cooperate with ICE or curtail student protest. Our students are learning from this work. They are training each other. They're attending a Knowing Know Your Rights training, and they're holding their own walkouts and protests and refusing to bow to the threats. Our reporting and storytelling is working. After 104 days of imprisonment and constant campaigning, Mahmoud Khalil was released. He met his son, who was born while he was in detention, and is still free. And perhaps the biggest, albeit the nerdiest, sign that we are winning is that we have thus far halted any further funding to ICE and Border Patrol. Congress loves funding ICE. It's one of their favorite activities. Both parties love funding ICE. And our absolutely maniacal amount of pressure on Congress resulted in our government shutting down instead of funding ICE for another year. We helped make that happen. And we are changing the narrative on an issue that was previously seen as unwinnable. So let me end with a few things that I've learned that I think are really important to share as we all face the rise of far-right parties and of authoritarian practices. We must be fast, we must be nimble, and we must have friends. To be fast, we must recognize early that when they come for one group, no matter how small, we must fight immediately and at full force. It is a testing ground of who they can pick off and divide away from the larger group. It is done to weaken the overall human rights movement. To be nimble, we must understand that these anti-right actors are going to press as many buttons as they possibly can to find a weakness. We must be ready to respond or ensure that our partners are ready to respond when we cannot. And we must have friends. We have to support each other across sections and countries. And within countries, we need broad coalitions of pro-rights actors. And to get more friends, our party has to be fun and welcoming, and not just nerdy people like me talking about international human rights law. It has to be a place people really want to live and participate in. We have to be inclusive and exciting, and we have to offer a vision of human rights so that people can imagine a better way out. Why would someone want to do the hard work of human rights work? It's because we offer a better world, and it's a pleasure to build it together. The last thing I'd share is that you have to act now. What we are seeing in the United States did not start with Donald Trump. He's just the loudest version of it. It started with small rollbacks, small weakening of human rights protections and systems. This is intentional, and it is done to shift the conversation and to grow tolerance for an anti-rights world. You must not let them redraw the lines of what is extreme and what is acceptable. We must always insist on what we know is right. The support of other sections and people around the world has made a huge difference in our work at Amnesty USA, and I don't say that lightly. Your letters have led to Mahmoud's release, your actions pressing the US government, and your support of Amnesty Austria matter. And it really matters that we know that we're not alone. I believe we will win. The human rights movement is growing again in the United States. Amnesty USA is growing. We have never had more people taking action with us in the country. We've never had more people invest their resources in us. And we are set up to fight as hard and as long as we need to. Thank you for your help in that fight.
Ja, danke fürs lange Durchhalten. Das war Tara Demont von Amnesty USA. Vorher hat David Wieck von Amnesty Ungarn gesprochen. Das waren durchaus interessante und warnende Worte aus diesen Ländern. Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit und ich würde gerne die Susanna zu Wort kommen lassen, die uns ein paar Gedichte gelesen hat.
Literatur und Menschenrechte. Literatur und Menschenrechte. Nahid Kabiri ist 1950 im Iran geboren. Sie studierte Soziologie und arbeitete als Choreografin und Yogalehrerin. Außerdem schrieb sie Gedichte. Eines davon heißt Genehmigung. Genehmigung. Mein Herr, gestatten Sie, dass ich mein Fenster öffne für die Gunst des Lichts und das Auge auf das Lebens Auge hefte, aus diesem weiten Abstand hier, mein Herr, gestatten Sie, dass ich an einem dieser 365 Tage ich selbst bin, dass ich mich lossage von allem, das tut man nicht und das tut man, dass ich flüssiger als Sonnenschein auf dem Grün des Grases schlafe, dass ich mich auf die Zweige des Baumes setze, höher hinauf als die Vögel, mit dem Wind, den Tauben und den Fischen, den glücklichen Sonnenfischen eins werde, mit dem Fluss und dem Plätschern des Regens, dass ich von jedwedem Halt tu das nicht, nein, frei werde. Mein Herr, gestatten Sie, dass ich den Traum der Liebe träume und dass ich mein Leben den Losungen anvertraue, der Küsse und des Mutes und des Lichts, dass ich mich von Faden und Nadelwäsche und Bügeleisenherd und Samovar fernhalte, mit Himmel und Fantasie, Vers und Verstand die fernen Augenblicke verbinde. Mein Herr, gestatten Sie, dass ich zu meinem Nachbarn sage, guten Tag, und für einen Vorübergehenden einen Schal webe aus dem Stoff der Klagen des Sonnenuntergangs. Mein Herr, gestatten Sie, dass ich ohne Erlaubnis aus diesen Breiten übersiedle ins Heiligtum der Rose auf den Ebenen des Frühlings. Mein Herr, gestatten Sie, gestatten Sie, dass ich über alles lache, was ist, dass ich sage, Ihr Gesetz ist falsch, diese Rechtspflege ist ein Betrug. Efe Paul Asino, 1979 in Lagos geboren, ist einer der bekanntesten Performance-Künstler Nigerias. Er ist Mitbegründer und Leiter des Lagos International Poetry Festivals. Das Gedicht heißt »Unsere Stimmen sollen züngeln«. Unsere Stimmen sollen züngeln, sanft und stark, millionenfacher Regenbogenzungenschlag, pusht unsere Stimmen durch den Wind, unsere Verse sollen tanzen, zum Mondberg Pas de Deux, sollen in Soweto aus den Townships strömen, sich durch den Moloch Kairo wühlen, Lagos meistern, das sich selbst verneint, sollen von Angst erzählen, von Schweiß und Träumen so schwer, dass sie den Rücken krümmen, von alten, deren Perspektiven uns ans Gestern fesseln. Unsere Stimmen sollen klingen per Cemba, Buschtrommeln und Tangel oder Tingel, Sex sollen unsere Verse feiern, forsche Zungen forschend unsere Glieder in Nairobi heiß. Die Liebe, die aus Krisenaschen steigt in Kigali, Tapisserien unserer Humanität gewirkt im Farbenzauber von Verschiedenheit und Anderssein. Das ist es, was wir sind. Erben der von Konferenzen durchgetakteten Geschichte, von Kartografen in Berlin zergliedert, doch in Makarere von Mund zu Mund bewahrt. Vereint durch unseren Feit um Gültigkeit sollten wir mehr sein als der weiche Unterleib einer Welt auf Messerschneide. Diesen Stimmen neigen wir uns zu, um uns zu sagen, Schmerz war jetzt genug. Wir konnten Schönheit mal aus den Gebirgen unserer Zweifel meißeln. Unsere Verse werden uns aus diesen dunklen Depressionskanälen leiten, in Twi, Swahili, in Yoruba oder jeder anderen Sprache, die ihr in euch habt. Unsere Stimmen sollen nie verklingen, unsere Tänze sollen Geister aus dem Boden zwingen, unsere Stifte sollen Anwesenheit neu heraufbeschwören, Wissen über all die Zivilisationen eruieren, die wir hatten, bevor Barbarenscharen sie uns nahmen, denn auch wir sind ja ein Volk, ein Universum vielfältiger Träume, dem Lauf der Dinge eingeschrieben, geschrieben vor dem Hintergrund von Krieg, geschrieben auf den Beat von Donnerschlägen, geschrieben mitten in Gewittern, geschrieben von Millionen Regenbogenstimmen, ewig züngelnd. Albini Gierburg wurde 1984 in Irland geboren. Sie schreibt ihre Gedichte auf Irisch sowie auch gelegentliche Beiträge in der Irish Times. Das Gedicht heißt »Das Ende des Pfeifens«. Das Ende des Pfeifens. Noch heute erinnern sich die Leute von Aas, dass es eine Sprache gab, die Hirten pfiffen vor langer Zeit. Ein Pfiff durch den Tonkanal des Tales zwischen Weide und Dorf. Der Pfiff trug die Neuigkeiten des Tages zu den Hirten und den Frauen, die auf den Feldern arbeiteten. Das Pfeifen wurde nicht verstanden außerhalb der Pfarrgemeinde. Als die Nazis kamen, bewahrte das Pfeifen Juden vor Gefahr, ließ Geschichten aus der Résistance heimlich von Mund zu Mund wandern, führte verirrte Fluchthelfer zur Grenze nach Spanien. Seither wurde es nicht mehr gehört. Sie lebt in der Erinnerung der Menschen, diese gepfiffene Sprache, aber niemand kann heute den Klang wiedergeben. Aufnahmen wurden nicht gemacht.